Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die gefühlt jedes Mal, wenn sie in diesem Podcast zu Gast ist, einen neuen Schritt gemacht hat auf der Karriereleiter. Ich glaube zumindest, dass sie letztes Mal noch nicht, als das letzte Mal bei mir zu Gast war, noch nicht Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post war. Ist das, glaube ich, richtig, ist neu dazugekommen. Sie ist aber vor allen Dingen jemand, der sich extrem gut in der Politik in Berlin auskennt. Und das sage ich jetzt nicht, weil Markus Lanz das zu jedem Gast sagt, der bei ihm sitzt, der exzellente Kenner der Berliner Politik. Sie ist es wirklich. Und ich habe das Gefühl, und das besprechen wir gleich, dass sie wie ich auf der Suche danach ist, was denn jetzt die Strategie von Olaf Scholz und der Ampelregierung ist, um aus all dem Desaster, was Umfragen, was Ansehen, was Zustimmung in der Bevölkerung angeht, wie man da eigentlich rauskommen will. Und ich versuche verzweifelt, was die Idee sein könnte. Und vielleicht finden wir heute die Idee. Ich freue mich sehr, dass Kerstin Münstermann da ist. Kerstin.
Hallo, lieber schön, Lars.
Schön, dass das geklappt hat. Warst du mit dem Bundeskanzler eigentlich gerade in Washington?
Nein, war ich nicht, weil in Berlin die schönen Winterferien genau in dieser Woche waren. Und wenn man Kinder hat, wie ich, Schulkinder, dann ist man drauf angewiesen. Aber die Rheinische Post war mit dabei, eine geschätzte Kollegin. Und ja, die hat auch interessante Eindrücke mitgebracht, ne, von einem Kanzler, der ja gestern am Rosenmontag nochmal sein Fett abbekommen hat von diversen Karnevalsumzügen und so weiter, aber in Washington schon große Weltpolitik betrieben hat und so diese daheim ist irgendwie ja ganz interessant, was Scholz gerade so ausmacht.
Stimmt das wirklich? Weil ich habe viel gelesen, wie die Amerikaner auf ihn reagiert haben. Da gibt es natürlich einmal dieses, wer ist Olaf Scholz? Also die Amerikaner, also in Amerika, wo noch viele immer Deutschland mit Merkel verbinden. Aber es gab auch viele Sätze wie von Abgeordneten, von amerikanischen Politikern, das ist der richtige Mann für diese Zeit, das Vertrauen in Deutschland ist da, das ist der richtige Mann in Europa. Also offensichtlich kommt er da teilweise zumindest besser an als im eigenen Land.
Naja, wenn man die Wahl hat zwischen Biden und Trump und gerade das Chaos in der Politik in Amerika sieht, ehrlicherweise, dann wirkt Olaf Scholz vielleicht wie die letzte verlässliche Bastion. Das ist ja das, was er auch sein möchte, so im politischen Erbe von Angela Merkel, die ja mal Trump genannt hat, warum sie dann sich doch noch zu einer vierten Amtszeit entschlossen hat. Und es ist so interessant, immer wenn man mit Politikern, mit deutschen Politikern in die USA und nach Washington fliegt, gibt es immer, musst du mal drauf achten, immer das obligatorische Bild vor dem Weißen Haus, die Pressekonferenz, ein Statement, die Kameras, immer am selben Platz. Das ist so ein kleiner Park vom Weißen Haus, da hat man dann immer das Weiße Haus im Hintergrund, weil das natürlich Bilder sind, die den Weltpolitiker symbolisieren. Und ich glaube, in dem Fall tut man Olaf Scholz nicht unrecht, wenn er als wichtigster Verbündeter auch mit Blick auf die Ukraine-Hilfen nach Washington reist, dann hat das schon Gewicht. Und da ist die Ampelstreitigkeit daheim das eine, aber die Verteidigung ist freien Westens gegen den Aggressor Russland, ja, das andere. Und in dem Fall würde ich sagen, kann das Team Scholz den Washington-Besuch schon als Erfolg verbuchen. Ich habe schon auch aufgenommen, dass man in einer Überschrift in einer berühmten amerikanischen Zeitung seinen Namen nicht erwähnt hat und dass dann so gelästert wurde, wer ist nochmal der deutsche Kanzler? Aber gut, also damit muss er leben. Und was er hier alles abkriegt, ist ja ungleich schlimmer. Washington war eher erfolgreich.
Genau, kommen wir nachher nochmal dazu. Man unkt ja jetzt auch, boah, wer weiß, ob das jetzt einer der letzten, vielleicht sogar der letzte Besuch war beim amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Mich würde deine Einschätzung dazu mal interessieren. Irgendwie rechnest du wie so viele tatsächlich auch damit, dass Donald Trump die nächste Wahl gewinnen wird?
Ich habe mir seit dem Brexit angewöhnt, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen und deswegen würde ich sagen, ja, also ich glaube, er tritt auf jeden Fall an. Ich glaube, er hat den Supreme Court schon irgendwie auf seiner Seite, das hat er sehr klug gemacht. Dass er die Wahl gewinnt, das weiß ich nicht. Aber die Idee, dass vielleicht doch jemand Jüngeres gegen ihn antreten sollte auf Seiten der Demokraten, hat sich bei mir ehrlich gesagt in den letzten Wochen doch verstärkt. Ich finde Joe Biden eine großartige Figur der Weltgeschichte, auch die ja die Trump-Ära erstmal wieder zurückgedreht hat, das Land durchaus voranbringt. Ich bin total begeisterter oder totaler Fan von Amerika, habe das auch studiert, Ende. Also verfolge das sehr genau. Ich denke doch trotzdem, dass um den Herausforderungen zu begegnen, vielleicht jemand, der nicht 100% fit ist, und das darf man mit 81 sein, nicht der geeignete ist. Und ganz heimlich hoffe ich tatsächlich auf Michelle Obama und Taylor Swift im Doppelpack. Die große Angst der Make America Great Again Leute, die dann doch eine großartige amerikanische Öffentlichkeit, die es ja gibt, und auch eine republikanische Partei, die ja die Grand Old Party war und nicht nur immer irgendwie die Verrückten, die sich hinter Trump sammeln, dann vielleicht doch nochmal zu einem richtigen Wahlkampf zwingt, den eben nicht zwei ältere Herren unter sich ausmachen. Fände ich schon ganz schön.
Wenn wir auf Trump gucken und auf das, was auch der Bundeskanzler jetzt ganz aktuell gesagt hat über die Äußerungen von Trump, kurz zusammengefasst: wer nicht genug Geld in die NATO einbezahlt, dem helfe ich im Zweifel nicht, wenn ich dann Präsident sein sollte. Wobei man sagen muss, man muss ja all diese Äußerungen von Trump so nehmen, wie wir sie schon beim letzten Mal genommen haben. Er hat ja auch gesagt, er beendet den Krieg zwischen der Ukraine und Russland innerhalb von 24 Stunden. Und jeder normal denkende Mensch weiß, nein, wird er nicht. Und wahrscheinlich wird er deshalb auch nicht, wenn es zu einem NATO-Fall, Verteidigungsfall kommen sollte, auch nicht so reagieren, wie er es gesagt hat. Aber rein grundsätzlich, wenn das jetzt jemand anders gesagt hätte, wenn jemand einfach ganz normal gesagt hätte, liebe Leute, wenn du möchtest, dass du in der NATO ernst genommen wirst, dann halt dich bitte an die Verpflichtung des NATO-Vertrages. Da ist ja nichts Verwerfliches dran, oder?
Nein, das ist etwas, was ja auch schon andere US-Präsidenten den Europäern und vor allem auch den Deutschen ins Stammbuch geschrieben haben. Ihr habt euch dazu bekannt, 2%-Ziel, also zahlt endlich. Das Problem ist, dass bei Trump ja alles immer so eine Nuance bis 10 Nuancen lauter ist und in gewisser Weise unverschämter. Und was er dann noch gesagt hat, war ja, das hast du jetzt nicht erwähnt, sonst können die Russen quasi machen was sie wollen. So, und das ist das Aufkündigen einer ganz engen politischen Freundschaft, einer Allianz, die transatlantischen Beziehungen, das ist ja immer so ein Stichwort, aber er hat damit eben gesagt, liebe Europäer, kümmert euch selbst. Und das hat er ja in seiner ersten Amtszeit ehrlich gesagt auch so schon vorangetrieben. Ich glaube, Angela Merkel war so sein größtes Feindbild in Europa, und jetzt sieht er, in Deutschland verändert sich nichts. Da ist jetzt zwar ein Mann an der Macht, aber man ist gleich geblieben sozusagen und hat kein Verständnis für seine Pläne und Fantasien. Und deswegen finde ich, ist es schon richtig, dass vor allem der NATO-Generalsekretär sofort und sehr wütend darauf reagiert hat. Herr Stoltenberg, das war sehr deutlich, das macht er sonst nicht. Und ich halte es auch für richtig, dass man von Seiten der Bundesregierung, in dem Fall ja Scholz, auch sagt, sorry, so geht es nicht. Dass Deutschland ein Thema hat, diese Rüstungsausgaben zu finanzieren und auch jetzt überhaupt die Frage ist, was ist mit der Zeitenwende, wo stehen wir in diesen Zeiten, das ist ein anderes Thema. Aber das muss ja Trump erstmal nicht kümmern. Man will ja von Deutschland aus jetzt das 2%-Ziel einhalten. Und er hat auch zumindest für Aufregung gesorgt. Also in den Schlagzeilen ist er bis November sicher jede Woche.
Aber mir geht es darum, auch mal, wenn man mal ganz ehrlich ist, müsste man doch mal sagen, wisst ihr was? Ja, ihr habt recht, ihr Amerikaner. Wir Europäer, gerade wir Deutschen, haben uns eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten darauf verlassen, dass wenn was ist, ihr uns dann so der große Bruder mäßig uns dann rettet. Und weil wir uns darauf verlassen haben, haben wir das Geld, mit dem wir uns eigentlich beteiligen wollten, für andere Dinge ausgegeben. Unter anderem für Dinge, die dem Land gut getan haben, die den Menschen, die wiedergewählt werden wollten, gut getan haben. Also was ich damit sagen will, ist, Trump hat damit einen richtig fetten Punkt. Auch wir müssen, wie er das gesagt hat und was er daraus ableitet, ist alles riesiger Wahnsinn. Aber der Kern ist etwas, wo man sagen muss, damit zeigt er auf uns und er hat recht.
Ja, da stimme ich dir zu, das stimmt. Es ist total gemütlich, wenn die große Atommacht Amerika einen beschützt hier in Europa. Und dann muss man sich auch nicht mit den anderen europäischen Atommächten Frankreich und England auseinandersetzen, wenn es ja sowieso die USA gibt. Hast du völlig recht. Ich finde, im Kleinen merkt ja Olaf Scholz jetzt auch, wie das ist. Denn der hat ja quasi einen Turbo gezündet seit Januar innerhalb der EU und wirbt, und zwar in immer genervterem Ton, ja um die europäische Unterstützung für die Ukraine. Denn entgegen aller Kritik ist Deutschland jetzt hinter Amerika, noch hinter Amerika, der größte Unterstützer, was Geld angeht, was Waffen angeht. Und die anderen Europäer, die immer so groß getönt haben, mit Ausnahme der Engländer, sind gar nicht so bereit, so viel zu liefern. Und da wird ein Olaf Scholz immer ungeduldiger und sagt genau dasselbe im Grunde. Also hört mal zu, bitte zahlt mal und bitte liefert mal und bitte macht euren Bürgern klar, dass dafür vielleicht Opfer zu bringen sind, wenn wir die Ukraine weiter unterstützen wollen. Also auf einmal gerät Deutschland in so eine Rolle, die man jahrelang selber, da hast du völlig recht, immer so gerne so in Kauf genommen hat. Die anderen werden es schon richten.
Und dazu, wenn mir die Zahl stimmt, habe ich gelesen, dass Deutschland, wenn man das pro Kopf sich anguckt, die Unterstützung von Deutschland für die Ukraine sogar größer ist als die der USA. Da sind, glaube ich, aber die Militärausgaben nicht mit eingerechnet. Okay, wir werden das verfolgen. Wir sind gespannt. Bis zum 5. November ist noch relativ viel Zeit. Olaf Scholz. Wir erinnern uns, dass im Sommer vergangenen Jahres die Regierung eine Art Neustart verkündet hat und so sagt dem Motto, wir haben gelernt und wir wissen, was alles schief läuft und das passiert uns nicht nochmal. Der Sommer, jetzt nähert sich schon der Sommer 2024 und mein Eindruck ist, es hat sich an dem Grundproblem der Ampelregierung eigentlich nichts geändert. Ich will es mal versuchen so zu beschreiben, hoffentlich versteht man das. Es gibt ganz viele Entscheidungen, die treffen, die so schlecht gar nicht sind. Oder wie mein Friseur heute sagte, der, glaube ich, die Ampel nicht besonders toll findet. Da sagte aber, wenn wir in 10 Jahren auf diese Zeit zurückgucken, werden wir viele Dinge finden, die richtig gut gemacht haben. Aber wenn dann eine Entscheidung da ist, dann verkünden die diese Entscheidung und dann geht es aber sofort los. Aber wenn der und der das und das nicht gemacht hätte und ich das und das und so und dann wird diese Entscheidung nicht zerredet, sie ist ja dann da oder vielleicht wird sie doch zerredet. Aber man hat das Gefühl, am Ende tun die nur so, als hätten sie einen Kompromiss gefunden. Diesen Kompromiss gibt es gar nicht. So, und das ist der Stand. Und ich habe das Gefühl, daran wird sich auch bis zum Ende dieser Legislaturperiode nichts mehr ändern.
Ja, also was man schon sagen muss, ist wie in einer Partnerschaft. 3 sind offensichtlich ja doch einer zu viel, wenn man mal von älteren Strukturen ausgeht. Und es scheint so, als würde das genauso auch stimmen. Also die Idee, wir sind eine Fortschrittskoalition, wir sind 3 Parteien, die sozusagen eine große gesellschaftliche Gruppierung damit abdeckt, das ist völlig gescheitert. Und mein Eindruck ist auch nach vielen Neustarts, die versprochen wurden, ja jetzt zum Jahresstart schon wieder, weil es ja dann mit der Haushaltsgesetzgebung am Ende noch irgendwie geklappt hat, man sich aber vorher ja nächtelang bis aufs Messer gestritten hat, dann eine Einigung verkündet hat. Wir erinnern uns an Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner in einem wirklich legendären Statement im Kanzleramt, wo jeder von einem Zettel ablas, aber keiner eine Frage beantwortet hat und man den Eindruck hatte, keiner weiß eigentlich, was er da genau verkündet. Da ging es eben um die grundsätzliche Einigung zur Beendigung dieses Haushaltsstreits. Dann hat man sich über die Feiertage irgendwie nochmal am eigenen Riemen gerissen und gesagt, jetzt machen wir doch alles besser und neu. Und dann wird genauso weiter gestritten wie vorher. Aktuelles Beispiel, Lieferkettengesetz. Ach, können wir ganz viele nennen. Deswegen, ja, diese Ampel wird, glaube ich, wenn sie 2 Jahre noch durchhält, nicht mehr zur Ruhe finden, denn der nächste Haushalt steht wieder an. Die Protagonisten untereinander sind total genervt voneinander. Das hilft auch nichts, wenn Christian Lindner und Robert Habeck mal ein Selfie posten, weil man eben doch festgestellt hat, dass man inhaltlich gerade auf Seiten von Grünen und FDP so weit auseinander ist, dass es wirklich kaum gelingt, eine Linie zu finden. Und Olaf Scholz wiederum ist zunehmend genervt, weil er keine Lust mehr hat, den Schiedsrichter zu spielen, zu vermitteln. Und ja, glaube ich, die Professionalität dieser beiden Parteien auch vermisst und dann auch ihrer Protagonisten. Das hat er lange überspielt, aber ich finde, das scheint doch jetzt zunehmend durch. Und ich glaube trotzdem, die Ampel wird nicht platzen, weil Christian Lindner sich am Ende sagt, ich mache das nicht nur für die Partei, sondern für Deutschland. Aber mit seinen 4% in Umfragen ist natürlich völlig bitter für jemanden, der eigentlich glaubt, dass er den marktwirtschaftlichen Kurs dieses Landes retten und verteidigen muss.
Er war ja in der vergangenen Woche in diesem Podcast und hat dann nochmal gesagt, er macht das ja immer wunderbar, man, wenn man mit ihm redet, denkt man, oh, hat er interessante Sachen gesagt und dann hörst du es dir an und denkst, er hat auch so Sachen gesagt, dass die zwar interessant sind, aber nicht so, dass sie in irgendeiner Form in die eine oder andere Richtung sich verselbstständigen können. Da ist er ein großer Meister drin, finde ich. Sein Wunsch war an die anderen Koalitionspartner, hört doch auf, mal euch so an der FDP abzuarbeiten und tut nicht so, als ob die FDP das Problem dieser Ampelkoalition ist. Wer ist das Problem dieser Ampelkoalition tatsächlich? Alle so ein bisschen?
Das Problem ist, dass die Schnittmenge so klein ist. Und die da sah am Anfang, glaube ich, einfach größer aus, weil man dachte, man ist das Gegenmodell zu dieser Unionsregierung und will gesellschaftlich Aufbruch vermitteln und stellte dann fest, oh, die Gesellschaft will vielleicht gar nicht so viel Aufbruch, wie wir den jetzt wollen. Und zumal die Krisen zugenommen haben und im Gegensatz zur Wahl es mittlerweile ja um ganz existenzielle Sachen geht. Das sagt Scholz ja auch immer zu Recht. Wir haben Krieg in Europa, wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Inflationskrise. Und dann sind halt so Sachen wie Cannabis-Legalisierung für einen gewissen Teil der jüngeren Gesellschaft vielleicht interessant, aber eigentlich nicht das Problem, mit dem sich jetzt alle beschäftigen wollen. Die Grünen haben ein ganz anderes Gesellschaftsbild als die FDP. Das hat man, glaube ich, so im sich vereinen gegen die Union und gegen vermeintlich verkrustete Strukturen am Anfang anders gesehen, auch von den Beteiligten selbst, und stellt auf einmal fest, oh, wir sind gar nicht da so nah beieinander. Und das ist so ein bisschen deswegen traurig, weil so viele handwerkliche Sachen auch verschütt gegangen sind. Also, dass wir eine Transformation in der Wirtschaft brauchen, völlig klar. Dass man aber in der Energiekrise vielleicht auch von grüner Seite sagt, Mensch, wir verschieben mal das mit dem Atomausstieg, weil es vielleicht gerade zwar nicht unserer Parteilinie entspricht und unserer sonstigen Politik, aber für das Land gerade gut ist, wäre so eine Idee gewesen. Haben sie nicht gemacht. Gibt es ganz viele andere Dinge, auch von FDP-Seite, wo man sagen müsste, mein Gott, jetzt dann stimmt halt der Lieferkette zu, damit es irgendwie doch zusammen weitergeht. Aber es verkrusten sich alle so oder verschanzen sich alle so in ihren Positionen. Und man vergisst dabei so ein bisschen, dass ja die SPD, das erwähnt Scholz auch nicht mehr ganz so häufig, die ganze Zeit in Bundesregierungen beteiligt war und ja vieles von dem, was die Union damals durchgesetzt hat, einfach mitgetragen hat. Und die SPD ist genauso unfähig, sich zu bewegen beim Thema Sozialgesetzgebung, beim Thema Sozialetat, hat Scholz keinen Fußbreit freigegeben. Und das geht alles nicht zusammen. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass auch die drei sich überlegen, Mensch, die Union, das wären doch ein super Koalitionspartner wieder für jeden von uns.
Nee, und dann wahrscheinlich auch diese Vorstellung, wenn es irgend geht, nicht nochmal zu dritt sowas zu machen, sondern zu zweit sowas zu machen, was, glaube ich, im Moment in den Umfragen von denen, die zusammengehen, nur gehen würde mit, letzte Umfrage INSA, glaube ich, nur gehen würde mit der SPD und der CDU. Ist noch lange hin. Ich frage mich, und vielleicht können wir das beide versuchen, irgendwie rauszuarbeiten, wie kommt Scholz, wenn man jetzt Olaf Scholz wäre und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, die sind an einem Punkt, wo sie schon mal waren, 2 Jahre vor der Wahl. Die SPD ist bei 15%. Die Werte von Olaf Scholz vor der Wahl 2021 waren deutlich besser als heute. Wie kommt man jetzt da raus? In der Hoffnung, die Geschichte wiederholt sich nochmal und am Ende finden alle Leute den Merz dann doch blöd und wählen dann doch Olaf Scholz. Das ist für mich jetzt ein bisschen eine Strategie, die nicht aufgehen könnte. Oder was man jetzt ja auch hört, Olaf Scholz wird sich jetzt anders zeigen, wird den anderen Olaf Scholz zeigen. Ein bisschen haben wir ihn gesehen im Bundestag. So, das kann man schon sagen. Aber was machen die jetzt? Was macht die SPD jetzt, um aus dieser Lage rauszukommen?
Sie versuchen, den sogenannten Draußen-Olaf rauszukitzeln. Das sage ich deshalb, weil es eine Fraktionssitzung gab hinter verschlossenen Türen. Aber wir Berliner Journalisten sind da ja immer bemüht, mehr zu hören. Und das kann man in diesen Krisenzeiten auch ganz gut. Und da wurde von Abgeordneten der Draußen-Olaf gefordert. Also er ist innerparteilich, auf dem Parteitag, in der Fraktionssitzung, in internen Sitzungen immer sehr klar und sehr deutlich. Und macht auch redet nicht nur, sondern sagt auch was. So. Mhm. Und das ist ja das, was man ihm vorwirft, die mangelnde Kommunikation seiner Handlungen, seiner Politik, vielleicht auch seines Frustes über die Regierung, die eigene oder seiner Freude über etwas, dass man das immer gar nicht merkt, weil er wenig empathisch kommuniziert. Das hat er lange, glaube ich, abgetan als Medienerfindung und als sozusagen von Menschen, die ihm böse wollen. Da hat sich aber was geändert in meiner Einschätzung, dass er sieht, stimmt, das funktioniert so nicht. Denn eine Zeit lang hat er mit sehr guten Werten, ein Kanzler hat eigentlich qua Amt immer relativ hohe Beliebtheitswerte, hat er ja seine Partei mitgezogen. Dann sind die ihm, waren die ihm auch treu ergeben, in Anführungszeichen. Das kann man bei Sozialdemokraten immer nicht ganz so sagen, aber es war lange sehr ruhig. Und jetzt fallen seine Umfragewerte und die der Partei sind einfach total schlecht. Und sein Versuch in den letzten Wochen, so nehme ich das wahr, ist schon, ich gebe Interviews, ein großes Interview in der Zeit, ich räume Fehler ein, ich versuche ehrlich auch mal mitzuteilen, was ich wirklich denke, dass er nicht über seine Protagonisten in der Regierung schimpfen kann, völlig klar. Dass man aber doch mal äußern kann, was einem auch nicht gefällt und was man auch politisch für falsch hält. Das hat er ja eine Zeit lang wirklich verdeckt aus Rücksicht auf die anderen. Ich glaube, das ist vorbei. Also der Ton von Olaf Scholz, so meine Vermutung, in den nächsten 2 Jahren wird deutlich härter werden. Er wird mehr rausgehen noch. Die Medien suchen seine Termine anders ausschlachten. Also Stichwort Washington, gab ja keine PK. Das wollte der amerikanische Präsident offenbar nicht so gerne. Trotzdem gab es ausführliche Briefings. Es gab die Bilder aus dem Oval Office. Also damit kann man spielen. Damit spielen viele seiner Kollegen, Macron, Sunak in England auch. Ich denke, das werden sie verstärkt versuchen. Und der Olaf Scholz, der auf den Tisch haut, wird, das ist gar nicht so seine Art, aber ich glaube, er wird das verstärkt auch öffentlich tun.
Du hast es eben gesagt, entscheidend ist ja bei all solchen Dingen die Empathie. Es gibt die schöne Erkenntnis, dass Informationen umso besser aufgenommen werden, wenn sie in irgendeiner Form mit Emotionen verbunden sind. Das ist aber genau das, was Olaf Scholz ja nie tun wollte. Und ich habe da so ein Erlebnis gehabt, wo ich es ihm total übel genommen habe. Vielleicht erinnerst du das auch noch. Hamburg hat sich mal um die Olympischen Sommerspiele beworben und war auch der große Favorit. Auch in Deutschland hätte es vielleicht dieses Jahr wäre es gewesen, 2024. Und da gab es eine Volksabstimmung. Olaf Scholz war auch für seine Verhältnisse ein Verfechter. Nicht glühend, aber ein Verfechter. Die Volksabstimmung ging gegen die Sommerspiele aus, gegen die Bewerbung aus. Und Olaf Scholz hat darüber gesprochen, als gäbe es nicht 50% der Hamburger, die total traurig sind. Er hat darüber gesprochen, als wäre eigentlich gar nichts passiert, als ob es ihn überhaupt nicht tangieren würde. Und ich frage mich, ob er das kann, ob er diese Emotionen tatsächlich zeigen kann, nachdem er sich das ja in der Politik, in der Öffentlichkeit, der draußen Olaf, hat sich das über Jahrzehnte abtrainiert und war eine stolz darauf, dass egal was war, dass man ihm nicht angesehen hat, wie berührt mich das? Berührt mich das überhaupt? Kriegt er das hin? Also das eine ist ja auf dem Tisch und um den Merz mal anzuschreien, geschenkt. Aber wirklich, dass man ihm das abnimmt, dass man ihm die Sorgen um das Land abnimmt, dass man ihm das Ringen abnimmt. Ich weiß nicht, ob er das noch hinkriegt.
Das ist so ganz interessant, weil du das sagst. Erinnere dich an seine Augenklappe. Er hatte ja einen miesen Sturz beim Joggen, trug danach eine Augenklappe. Das hat er, finde ich, mit viel Grand Dessa, diese unmögliche oder diese ja wirklich nicht schöne Verletzung im Gesicht, hat er irgendwie kaschiert. Es gab jetzt einen Europaparteitag in Berlin, da hatte er fast keine Stimme. Also hatte wirklich eine sehr, sehr krippekranke Stimme und wirkte insgesamt nur so halb fit. Trotzdem hat er sowohl bei der Augenklappe gute Schlagzeilen bekommen, als auch mit dieser verkrippten Stimme eine ganz ordentliche Rede gehalten. Warum sage ich das? Weil man manchmal so scherzt, auch innerhalb der Berliner Journalisten, Mensch, der Olaf lebt. Also es gibt ihn, er ist krank und er wirkt menschlich. Nein, mein Eindruck ist vielleicht ein bisschen wie ja deiner auch, wenn man ihn persönlich über lange Jahre beobachtet hat als Journalist und ihn kennt, dann weiß man, das ist jemand, der viel nachdenkt, der viele Emotionen zeigt, der für die Sache der Sozialdemokratie auch brennt, der sich das Amt des Kanzlers zugetraut hat, vorher ja auch lange Vizekanzler war, international erfahren ist und der, glaube ich, dieses Empathische einfach gelernt hat, so wie ja Frau Merkel das auch getan hat. Was haben wir uns gefreut, wenn sie mir gesagt hat, dass sie gerne Streuselkuchen backt oder isst oder eine Kartoffelsuppe sonntags auf den Tisch für ihren Mann stellt. Also diese Sehnsucht, dass das Menschen sind, die auch menschliche Seiten zeigen, die ist ja in Deutschland nicht erst mit Olaf Scholz entstanden. Ich glaube, es wäre für ihn klug, einfach öfter mal aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen und auch mal zu vergessen, wie was wirkt, sondern einfach wirklich das, was ihn bewegt, nach außen zu zeigen. Das ist natürlich in einem Amt, wo du Märkte bewegst und Börsenkurse beeinflusst und mögliche Reaktionen von möglichen Kriegsparteien mit Blick auf Russland auslöst, nicht ganz einfach. Aber du hast gefragt, kriegt er das noch hin? Ja, ich würde sagen, er ist weder völlig verblendet von sich selbst, noch so engstirnig, dass er das, was Berater ihm sagen, nicht aufnimmt. Ich glaube, er kann das durchaus hinkriegen. Ob der Wähler das gutiert, werden wir sehen. Ich glaube, die Hoffnung der SPD ist wirklich, dass Friedrich Merz für die Union antritt und nicht irgendein anderer. Die Hoffnung geht sicher auch in Richtung Söder, dass der möglichst noch für viel Aufregung im Unionslager sorgt. Aber sagen wir so, an Friedrich Merz, die beiden kommen nicht mehr zusammen. Ich glaube, das hat man jetzt im Bundestag auch nochmal gemerkt, aber das merkt man auch zwischen den Zeilen. Und da wären wirklich zwei, die sich als Gegenpole präsentieren würden. Und dann hätte das Land eine Wahl. Und ich glaube, mit der Empathie wäre es dann auf beiden Seiten schon eine Frage, wer kriegt das glaubhaft darüber? Denn auch Friedrich Merz ist jetzt nicht total empathisch.
Nee, das ist, glaube ich, im Moment die Strategie der SPD. Die Strategie der SPD ist, Friedrich Merz wird der Kanzlerkandidat der CDU/CSU. Und da gibt es ja den schönen Satz von Olaf Scholz, gegen den verliere ich nicht. Ja. So. Und du hast es nämlich eben gesagt, Friedrich Merz ist genauso unempathisch wie Olaf Scholz und er ist dazu noch, darf ich das sagen, also in vielen Bereichen auch noch unsympathisch. Auch Leute aus seiner eigenen Partei erzählen Geschichten, wo man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ich könnte auch 2, 3 solcher Geschichten von Friedrich Merz erzählen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Strategie von der SPD. Aber die CDU/CSU kann ja nicht blind sein, ist auch nicht blind, wenn man sieht, dass die große Hoffnung von Olaf Scholz und der SPD ist, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat wird, dann würde ich doch mal überlegen, vielleicht denken wir nochmal über den Kanzlerkandidaten nach. Und so wie ich weiß nicht, ob du in der Sendung bei Markus Lanz warst, als Markus Söder da war, warst du sogar da? Ich weiß es nicht.
Nein, die Woche vorher. Aber genau, ich hatte dann kurz danach ein Interview mit Markus Söder. Okay. Und sag mal,
mein Eindruck ist, dass Markus Söder genau weiß, was die Stunde geschlagen hat und dass er genau das macht, was wir jetzt gerade von Olaf Scholz und Friedrich Merz einfordern. Und dass er einen riesigen Vorteil gegenüber Friedrich Merz hat, auch in der Auseinandersetzung, also einen von mehreren, auch in der Auseinandersetzung mit Olaf Scholz, nicht nur, dass er empathisch ist, nicht nur, dass er die Menschen in einer gewissen Form mitreißen kann, sondern auch, dass er schon mal regiert hat. Und dass Markus genau. Söder gerade erzählt, deinen Eindruck aus dem Interview, also ich empfinde den nicht als jemanden, der sich auf seine Rolle als bayerischer Ministerpräsident konzentriert gerade.
Das würde ich total teilen. Ich glaube auch, die wohldosierten Auftritte in Talkshows, aber ja auch immer mal wieder in Berlin, wo er dann eine Gruppe Journalisten einlädt, die er kennt und die dann denen er sagt, es braucht jetzt Neuwahlen oder man wäre bereit, als Juniorpartner in die Regierung einzutreten. Das hat er natürlich weder zu entscheiden noch eigentlich zu verkünden. Das wäre schon Sache des sozusagen großen Bruders Friedrich Merz. Das würde Markus Söder nie so sehen. Und ich glaube, dass da die zwei Alpha-Tiere in der Union oft beschrieben, aber wirklich, dass das noch nicht ausgemacht ist, dass das alles so friedlich abläuft mit der Nominierung der Kanzlerkandidatur. Ich würde sagen, Friedrich Merz hat da den sozusagen den ersten Schritt. Aber ob Söder ihm dann nicht in Bein stellt oder sagt, du, ich halte vielleicht doch meinen jüngeren Kollegen aus NRW für geeigneter, auch wenn ich selber qua CSU gelernt habe, ich werde es nicht, der Kanzlerkandidat der Union, weil da die CDU doch zu stark ist und kein CSU-Mann will, aber du machst es auch nicht, könnte ich mir alles vorstellen. Und die beiden verstehen sich, glaube ich, auf einer operativen Ebene gut. Die können gut zusammenarbeiten. Die Kommunikation ist viel besser geworden zwischen CDU und CSU, als sie vorher war. Also mit Armin Laschet hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Das kann man schon so sagen. Aber dass das völlig unfallfrei laufen wird, dafür ist Politik eine zu große, wie soll ich das sagen, oder die Macht auch eine zu große Versuchung für die, die eher erliegen sind, die da jahrelang sich mit beschäftigen. Wenn man nochmal ganz nach oben zugreifen kann, dann würde ich sagen, ist Söder niemand, der total gerne darauf verzichtet.
Und ich sehe es ja genauso. Und das Zweite ist, wo man in der SPD, was ich so höre, so ein bisschen drauf setzt, dass der Friedrich Merz sich zu sicher wird. Man hat es so ein bisschen im Bundestag bei dieser Sitzung, wo die beiden aneinander geraten sind, gemerkt, da haben die ja fast schon die Rollen getauscht. Ne? Mm. Merz wird schon so ein bisschen so wie der Staatsmann.
Staatsmännisch.
Staatsmännisch und Scholz wie so ein Angreifer. Und da muss er natürlich auch aufpassen, dass er nicht zu früh eine Rolle einnimmt. Eine Rolle einnimmt, die er gar nicht hat.
Müssen beide aufpassen, ne? Also, aber
ja, stimmt.
Was Merz nicht ungeschickt macht, das kann man schon so sagen. Er war jetzt in Israel, er hat sich mit dem französischen Präsidenten getroffen. Dass es zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Olaf Scholz tatsächlich nicht so gut bestellt ist, das kann man sehen und das ist so. Also dieses deutsch-französische Tandem ist nicht besser geworden seit der neuen Regierung.
Interessant, erzähl das mal so ein bisschen aus deiner Nachsicht.
Ja,
die verstehen sich tatsächlich nicht?
Ja, ich glaube, die wissen um die jeweilige Verantwortung dieser wichtigen Beziehungen Deutschland-Frankreich, wirklich wichtig für die EU. Aber persönlich irgendwie bemühen sie sich immer. Sie treffen sich in Potsdam, sie gehen irgendwie abends essen. Aber so wirklich kommt das ja nicht in politischen Fortentwicklungen zum Tragen. Stichwort Ukraine-Hilfe. Also Scholz ist sauer auf Frankreich, weil die wirklich kaum was machen. Flüchtlinge, Ukraine gibt es in Frankreich überhaupt kein Problem. Aber in Deutschland ein umso größeres. Also irgendwie wirkt das nicht. Andererseits steht dann da der französische Präsident im Deutschen Bundestag, hält eine Laudatio auf den verstorbenen Wolfgang Schäuble und hält eine komplette Rede auf Deutsch, die er sich, so wurde mir berichtet, vorher im Flugzeug noch hat wirklich mit einem Deutschlehrer, also er konnte Deutsch aus der Schule schon, aber hat nochmal eintrichtern lassen, Betonungen und so weiter. Also der Macron ist so der große, ein Freund der großen Gesten, der Symbole. Olaf Scholz, brauche ich dir als Hamburger jetzt nicht so sagen, hat so mit diesen Pomp und übertrieben. Das ist eher eine nüchterne Betrachtung der Dinge. Und das kommt nicht zusammen. Ich glaube, es wäre für Scholz gut, da mal zurückzustecken und schon das zu sehen, was Macron auch bereit ist zu geben, wenn man ihm da in seinem Pomp ein bisschen entgegenkommt. Und das hat Friedrich Merz, finde ich, ganz gut gemacht. Er hat auch da geredet. Der hat gesagt, wir müssen auf die ausgestreckte Hand Frankreichs eingehen. Dann wurde er gleich im Élysée empfangen. Auch schön für so einen Oppositionsführer aus Deutschland. Sieht man im Kanzleramt sicher auch nicht so gerne. Das macht er ja nicht ungeschickt, der Friedrich Merz. Ich glaube auch, dass da ist er nicht zu cashen. Da hat er sich auch so über die Jahre schon Kontakt erarbeitet. Ein Punkt ist wirklich, du hast noch nicht regiert. Das, was Söder ja auch immer mal erwähnt, kann Scholz auch, darauf kann er verweisen. Er war auch noch nicht mal in Verantwortung, in Anführungszeichen, dieses nicht mal, aber Verantwortung für ein Bundesland. Er hat einfach noch überhaupt keine Regierungserfahrung. Und auch Friedrich Merz hat das Problem, dass er vielleicht am Ende über sich selbst stolpert. Ich frage mich immer, wird dir auch nicht entgangen sein, diese Begeisterung für Boris Pistorius in der Öffentlichkeit und in der SPD. Nun ist das ein Politiker, der aus einem Land kommt, der eher, sag mal, vom Auftritt nicht unscheinbar, aber eher jetzt kein glamouröser Faktor hat oder so. Aber was hat der? Der hat so eine gewisse ehrliche Ansprache, eine sehr unprätentiöse Art und trotzdem ist er sehr konkret und direkt und gut im Kontakt mit Menschen. Also bei der Bundeswehr, bei den Soldaten feiert man ihn wirklich, weil er einfach auch sich richtig verhält, auch im Gegensatz zu seiner Vorgängerin, die da keine gutes Händchen hat. Aber der ist auch hier so im Berliner Umgang, den trifft man hier mal in der Reinigung und dann schleppt er seine Hemden und sagt, nee, das kann ich ja die BKA-Beamten nicht machen lassen. Und die Verkäuferin oder die Reinigungsfachkraft, die da arbeitet, die ist hinterher ganz begeistert und sagt, der ist immer so freundlich, wenn er kommt. Komm mal, wer ist das eigentlich? Aber so ein ganz interessant, also diese Nahbarkeit zu Menschen, die hat weder Olaf Scholz noch hat die Friedrich Merz. Und das wird interessant. Vielleicht spielt ja noch ein Dritter mit. Ich würde sagen, wenn die Grünen eine aufstellen, dann wird es diesmal auch Robert Habeck sein, der das besser kann, aber der wiederum durch eher handwerkliches Ungeschick in der Regierung ja im letzten Jahr ziemlich aufgefallen ist.
Ein bisschen ist es so, als könntest du Gedanken lesen, weil ich wollte tatsächlich gerade eben die Frage stellen, erklär mir mal, warum dieser Boris Pistorius quasi seit Amtsantritt als Verteidigungsminister durchgehend der beliebteste deutsche Politiker ist, obwohl du wirst ihn öfter sehen, ich nehme ihn gar nicht so wahr, dass er besonders viele Interviews gibt. Ich habe ihn noch nicht habe ich ihn schon in irgendeiner der großen Talkshows gesehen, jetzt bei Karin Mioska nicht, ich weiß nicht, war er bei Anne Will. Also irgendwie ich nehme ganz, ganz viele andere Minister viel stärker wahr, aber dieser thront da oben, so, dass er tatsächlich
ist eine
ernsthaft.
Dosierte Kommunikation, das stimmt, hast du recht. Ich überlege gerade auch bei den Talkshows, aber es fällt mir jetzt auch nicht.
Aber warum ist der denn, warum ist denn der so dermaßen beliebt, dass ernsthaft einige, glaube ich, das können wir schnell abhaken, schon spekuliert haben, könnte der nicht Kanzlerkandidat werden? Ich glaube, da müsste Olaf Scholz zurücktreten, tatsächlich. Das wäre die einzige Variante, was er nicht tun wird. Aber was ist das Geheimnis, so ein bisschen hast du es aber was ist das Geheimnis von Boris Pistorius?
Vielleicht eine sehr wohl dosierte Kommunikation, ein Job, wo man eigentlich nur alles falsch machen kann. Das haben wir in der Vergangenheit gelernt. Also Verteidigungsminister ist ja eigentlich so der Schleudersitz der deutschen Politik. Da bist du schon gut, wenn du nichts falsch machst. Das ist ihm gelungen. Du bist dann gut, wenn du mit der Truppe kannst. Das kann er. Er hat sofort den richtigen Ton gefunden, das richtige Outfit, das sich interessieren für nicht den, der ihn begrüßt, sondern in irgendwie die drei Schritte weitergehen und da die Leute fragen, wie es ihnen geht. Und man nimmt es ihm ab, weil das so aus ihm rauskommt. Der ist überhaupt nicht gekünstelt. Der ist sehr natürlich. Der hat Schicksalsschläge privater Art erlebt. Das macht einen Menschen vielleicht auch immer so ein bisschen dankbarer für Momente, für echte Momente, ist so mein Eindruck. Und er ist einfach auch ein sehr im Umgang sehr höflicher Mensch, dem die Macht nicht zu Kopf gestiegen ist. Und das ist in Berlin ja tatsächlich eher selten. Und das macht ihn, glaube ich, noch zu jemandem, der das auch genauso rüberbringt, der im Auftritt ja eher unscheinbar ist. Mhm. Das hat er jetzt aber auch mit den beiden Protagonisten, über die wir eben sprachen, mit Scholz und Merz. Also da ist ja keiner, der jetzt so ein Riesenprimborium um sich selbst macht, wenn er öffentlich auftritt. Das sind schon so Männer, die sehen auch so aus, wenn sie hier zum Kaffee empfangen sozusagen. Aber da hat Boris Pistorius vielleicht auch das Glück, dass er nicht in aller vorderster Reihe steht. Also an dem kann man sich einfach nicht so häufig entzünden und erzürnt sein wie an Olaf Scholz, weil er einfach dann doch ein Mann der zweiten Reihe ist. Aber es ist völlig erstaunlich. Also noch heißt es von Boris Pistorius, lernen heißt Beliebtheitswerte ernten. Ne?
So. Ja, aber es ist einfach nur, weil er neu ist. Weil sozusagen, man kann ja einfach sagen, weil seine Vorgängerin so unglaublich unbeliebt war, dass egal wer da gekommen wäre, auch wenn du oder ich jetzt gekommen wären, wären wir wahrscheinlich beliebter gewesen als Frau Lambrecht.
Allemal.
So.
Wobei aber, und ich dann, das Amt des Verteidigungsministers, wie du auch, einen riesen Bogen gemacht hast, hättest, auch wenn wir in der Politik wären. Das will man ja nicht machen. Nein, ja, du hast recht, er war neu, aber ehrlich gesagt hatten ja alle Minister, die waren neu vor 2 Jahren und hätten ja Chancen gehabt, in große Höhen in den Umfragewerten aufzusteigen. Es scheint mir bisher nicht so eingetreten zu sein. Also da die Story ist schon eine Ausnahme. Ist genau ein Jahr her, ne?
Ist genau, also vielleicht weil man ihn dann, weil er sozusagen auch in den Anfängen, man nimmt ihm dann die Anfänge, weil er so mittendrin kommt. Für mich ist es ein totales Phänomen, weil, wie gesagt, ich ihn nicht wahrgenommen habe. Ich weiß nicht auch so, was ich so höre von Kollegen, dass der, also man kann Interviews anfragen, aber er gibt jetzt auch nicht unfassbar viele Interviews, oder? Anders als andere.
Also es gibt eine sehr lange Warteliste, das glaube ich, kann man so sagen.
Ihr hattet ihn schon?
Nein, wir warten.
Ach, tatsächlich auch, okay.
Fürs Frühjahr verabredet. Mal gucken, was rauskommt.
Aber das ist ja auch interessant. Ich meine, normal, ne? Rheinische Post, wichtig in Berlin irgendwie.
Danke, danke. Eine
der großen Stimmen. Aber ihr habt noch kein Interview mit dem neuen Verteidigungsminister gehabt.
Nein, wir haben immer mal, nur man fragt ja mal an zu irgendwelchen Themen, dass man mal ein Zitat bekommt oder auch mal eine kurze Nachfrage stellt oder so. Aber das große Interview mit ihm hatten wir auch noch nicht. Nee.
Warst du mal mit ihm unterwegs, mit Pistorius, länger?
Nee, das machen Kollegen bei uns. Die waren mit ihm unterwegs, teilweise auch sehr lang. Der hat ja so, als er anfing, so quasi sich in der Welt mal vorgestellt. Mhm. Und da war dann so eine Reise, wo man hier als Bürochefin auch schluckt und auf den Dienstplan guckt und denkt, oh Gott, 10 Tage, wie kann das sein? Aber da ist er quasi einmal um die Welt geflogen. Ich kann von den Kollegen, die ihn begleiten, auch nur berichten, dass es angenehm ist, so mit ihm zu reisen, dass er sich die Zeit nimmt, aber auch klare Grenzen zieht. Also auch sagt, nö, heute gibt es kein Hintergrundgespräch, heute muss ich mich darauf konzentrieren. Ich glaube, er hat für sich, war ja Innenminister vorher, kommt ja so aus der Verwaltung, dass der schon gelernt hat, zu delegieren und Grenzen zu ziehen. Und wenn er dann auch sagt, nee, jetzt nehme ich mir Zeit, dann auch wirklich nahbar ist. Das ist auch etwas, was nicht allen gelingt hier, finde ich, in der Spitzenpolitik.
Nochmal aber deine Einschätzung, Kanzlerkandidatur für den kommt dann irgendwann vielleicht mal irgendwann, wenn die SPD nach Olaf Scholz einen neuen Kanzlerkandidat ansucht, weil alles andere wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tod, oder?
Ja, akuten Kanzler, hätte ich fast gesagt, nein, einen aktuellen Kanzler auszutauschen, der nochmal will, das auch schon gesagt hat, der außerdem Olaf Scholz heißt. Also kann mir nicht vorstellen, dass Olaf Scholz verzichten wird zugunsten eines anderen. Also das fällt mir auch bei Friedrich Merz, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Dafür sind das zu sehr machtbewusste Politiker. Deswegen nein. Also Pistorius, wenn man ihn drauf anspricht, lächelt er immer milde und verdreht so ein bisschen die Augen. Bin mir auch nicht sicher, ob er selber damit dann jetzt so glücklich wäre. Es schmeichelt sicher. Also bin keiner, der sagen kann, ach Quatsch, interessiert mich nicht. Das ist natürlich schön, wenn die eigene Person da auch so hoch gelobt wird. Aber nein, das wird aus meiner Sicht nicht passieren. Und die SPD muss dann schon mal gucken, wo so ihr Personal, wie sie das auch künftig aufbaut, also auch für Minister und so weiter. So ganz viele fallen einem da ja auch dann nicht ein. Also es liegt jetzt schon, glaube ich, auch an Partei und auch an Olaf Scholz, auch Nachfolger aufzubauen. Und bin gespannt. Also so dicke ist das Personaltableau ja bei allen nicht. Da hat die Union noch ein Luxusproblem fast mit 3 Kandidaten.
Was man aber auch verstehen kann, irgendwie, du hast es gerade gesagt, Friedrich Merz will es unbedingt und Scholz will es auch unbedingt, was ja eigentlich auch eine Voraussetzung ist. Du musst diese Jobs ja wollen. Du und ich würden zum Beispiel weder Verteidigungsminister noch, würdest du Bundeskanzlerin sein wollen?
Nein.
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 Das ist immer so einfach, weil man sagt immer, was die alles falsch machen und kritisiert und schreibt hier ein Leitartikel und sowas, aber das gehört ja auch dazu, dass man sagt, boah, ich bin manchmal auch froh, dass es Leute gibt, die all diese Jobs bis hin zu Bürgermeister, bis hin zu Ministerpräsidenten und so machen, weil,
Es ist immer leichter, Fragen zu stellen, als Fragen zu beantworten und das, finde ich, gilt für alle Politiker und man muss schon sehr stabil sein, um diese Jobs zu machen. Denn wenn es gut läuft, dann fällt es gar nicht so auf. Und wenn es schlecht läuft, hast du eine Kritik, die ja oft persönlich auch ist. Mhm. Und die so immer wegzulächeln, das halte ich für sehr schwierig. Immer gut, wenn man dann noch, und das haben ja beide in dem Fall oder haben viele ja auch, eine persönliche Rückzugsbasis hat, also eine Familie, eine Freundin, eine Ehe, wie auch immer, die funktioniert. Ich glaube, das ist wichtig. Aber du gibst dein persönliches Leben auf und das würde ich nicht machen wollen. Punkt.
Punkt. Liebe Kerstin, vielen Dank. Ich muss mal nachdenken. Ich glaube, nächste Woche ist der Kollege Ismar von der Süddeutschen Zeitung hier zu Gast oder Susanne Bayer vom Spiegel. Einer von beiden nächste Woche, einer von beiden übernächste Woche. Kerstin, vielen Dank. Ich bin gespannt. Heute in einem Jahr bist du herzlich wieder eingeladen, spätestens, wo du dann bist.
Genau. Wir sind gespannt. Also nicht Kandidatin irgendeiner Partei für die dann kommende Bundestagswahl. Das kann ich verraten.
Man weiß es nie. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Danke. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.